möchte heute Morgen einen Bibeltext mit euch betrachten, zum Thema natürlich. Und er steht im Hebräerbrief ab Vers 32. Wir können das gleich zusammenlesen. Ich lese mal diese Verse vor ab Vers 32, beziehungsweise ich möchte noch eine Bemerkung vorweg schicken. Huch, da sind wir wieder ganz vorne. So, Ermutigung auf Hebräisch, das ist ein etwas besonderer Titel und keine Sorge, heute geht es nicht um sprachliche Feinheiten, dafür wäre ich nicht qualifiziert, da müsstet ihr euch an Martin wenden. Aber es geht darum, dass dieser Zusammenhang des Textes im Gesamtbrief nicht ganz unwichtig ist. Der Hebräerbrief ist ja geschrieben an Judenchristen, also ehemalige Juden, die jetzt sich zum Christentum bekehrt haben und die haben schon einiges erlebt, auch nicht so schöne Dinge. Aber zum Zeitpunkt, als dieser Brief geschrieben wird, hat sich die Lage für sie so einigermaßen beruhigt, stabilisiert. Und das hat auch dazu geführt, offensichtlich, dass sie in ihrem Eifer, Jesus nachzufolgen, so ein bisschen nachgelassen haben. Und nun greift der Autor sehr tief ins Alte Testament zurück, erklärt so manche Dinge wunderbar aus neutestamentlicher Sicht, erläutert, was so die Einzigartigkeit von Jesus ist, alter Bund, neuer Bund und viele Dinge mehr. Sehr interessante, sehr tiefe theologische Einsichten, die er da vermittelt. Alles in dem Bemühen, sie wieder neu zu entfachen, in ihrem Eifer, sie neu zu ermutigen, Jesus mit ganzer Kraft nachzufolgen und nicht nachzulassen. So, und dann kommen wir hier in diesem Abschnitt zu einem Teil, wo er mehr so auf die persönlichen Erfahrungen verweist, wo er sie zurück erinnert an die Anfänge ihres Glaubens. Und da wollen wir mal reingucken. Ab Vers 32 lese ich jetzt. Damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein, etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Soweit dieser kurze Abschnitt. Und er fängt ja schon an mit diesem Wörtchen damals, zumindest in dieser Übersetzung, Neue Genfer. Das benutzen wir ja auch gelegentlich, ja, so Rückblicke, ach, damals, wisst ihr noch. Und in der Tat ist es ja manchmal ganz schön, sich zu erinnern, wie das war, als man so mit Jesus die ersten Schritte unternommen hat. Damals, das kann viele die Einleitung zu vielen Rückblenden sein, aber hier geht es ja nun schon um geistliche Dinge. Und wenn man sich so zurückerinnert an so die ersten Schritte, die man selbst mit Jesus gegangen ist, das waren manchmal ganz besondere Zeiten. Es gibt Leute, die können dann von Lebenswenden erzählen, die dramatischer kaum sein könnten, wenn da jemand vielleicht in Drogenabhängigkeit oder anderen schlimmen Lebensumständen war und erlebt hat, wie Jesus sein Leben angerührt hat, auf eine dramatische Weise, vielleicht körperliche Heilung, vielleicht andere Dinge, wo man sagt, das wäre ja eigentlich gar nicht denkbar gewesen, so wie mein Leben sich dann wieder in geordneten Bahnen bewegt hat. Da hat Gott wirklich toll eingegriffen. Das hat schon viele andere ermutigt, die auch davon gehört haben und mich selbst ermutigt immer wieder, wenn ich zurückdenke. Ich weiß nicht, ob hier Leute mit so einer Geschichte sitzen. Die meisten werden wahrscheinlich nicht ganz so dramatische Erlebnisse gehabt haben. Aber ich kann mich auch noch recht gut erinnern, das war schon eine gewisse Lebenswende bei mir, auch wenn ich in relativ geordneten Verhältnissen aufgewachsen bin und das auch nicht mit irgendwelchen Drogengeschichten dienen kann. Aber hier geht's in eine ganz andere Richtung. Und wohlgemerkt, in dem Bemühen zu ermutigen, spricht er hier davon, damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Und ich greife einfach mal so ein paar Stichworte raus. Ihr wurdet beschimpft und misshandelt. Einige waren im Gefängnis, anderen haben sie den Besitz weggenommen. Das war noch Zeiten, oder? Damals. Klingt so ein bisschen unstimmig, klingt eigentlich nicht so sonderlich ermutigend, klingt eigentlich eher nach Dingen, wo man sagen würde, gut, dass das vorbei ist. Je länger das her ist, umso besser. Reden wir nicht mehr davon. Vergessen kann man sowas wohl schwerlich, aber zumindest wird man es doch eigentlich nicht aufwühlen wollen, sondern wird das weit, weit von sich schieben und sagen, gut, dass es heute alles anders ist, dass wir das so nicht mehr erleben müssen. Also stellt sich eigentlich schon die Frage, warum um alles in der Welt nimmt sich der Schreiber dieses Briefes in seine Bemühungen zu ermutigen, ausgerechnet diese Dinge wieder vor und bohrt genau da rein seinen Finger, wo man sagt, lass es doch lieber ruhen. Nein, sagt er, erinnert euch daran. Und da sind wir einem gewissen Geheimnis, möchte ich sagen, auf der Spur, warum es eben so kostbar ist, sich gerade auch, sei es im eigenen Leben oder wie wir heute Morgen im Leben anderer Christen, sich damit auseinanderzusetzen, wenn es eben nicht so rund läuft. Und wenn man den Text so ein bisschen betrachtet, dann sieht man schon, dass es eigentlich auch nicht in erster Linie um diese Schwierigkeiten geht, so als wollte er sagen, so müsste es doch wieder sein. Wäre doch besser, ihr würdet wieder ein paar mehr Schwierigkeiten haben. Nein, nein. Er sagt, wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Die Frage ist ja nicht, ob wir in unserem Leben irgendwann mal in Schwierigkeiten oder Krisen geraten. Die Frage ist mehr so, wann beziehungsweise wie wir dann damit umgehen. Das ist die entscheidende Frage. Und es gibt im Englischen so eine ganz griffige Redewendung bezogen auf Krisen. Entweder geht man da bitter oder better durch oder daraus hervor, besser gesagt. Ja, entweder man verbittert in solchen Zeiten, stellt alles in Frage, ist völlig beschäftigt, warum ich schon wieder, Herr, du bist doch mein guter Hirte und kommt gar nicht mehr zurecht. Oder man weiß vielleicht auch nicht, was jetzt gerade passiert, versteht das alles nicht, aber eins weiß man, und das erleben wir ganz viel bei verfolgten Christen, für die ist das natürlich nicht leicht, aber die wissen eins, ich halte an Jesus fest. Und wenn es eins gibt, was ich auf keinen Fall loslasse, dann ist das mein Jesus. Und ich glaube, genau diese Standhaftigkeit, das ist das, was er ihnen wieder neu in Erinnerung rufen möchte hier. Wisst ihr noch, wie ihr das ertragen habt, wie ihr da durchgegangen seid? Und wenn man dann so rückblickend, vielleicht kann der ein oder andere sofort eigene Zeit in seinem Leben benennen, wenn man rückblickend dann zurückschaut und an Jesus so festgehalten hat, dann stellt man fest, das waren in der Tat Zeiten, wo ich Gott ganz besonders erlebt habe. Wo ich, auch wenn ich mir das nie gewünscht hätte, rückblickend sagen muss, das hat meinen Glauben gestärkt, das hat mir vielleicht einen Tiefgang in der Beziehung zu Jesus verliehen, wie ich sie vorher nie hatte. Und ich glaube, das ist etwas, was der Schreiber hier auch betonen möchte. Und ich möchte den zweiten Aspekt rausgreifen, denn es gibt hier ja verschiedene Gruppen, offensichtlich. Und ich möchte einfach mal kurz einen Blick in den Iran werfen, ein Land, was wir ja immer wieder mal so in den Nachrichten hören, aber im Iran gibt es eine ganze Menge Christen. Und der Iran ist nun ein Land, was nicht zu Unrecht, ich glaube, an 8. Stelle aktuell auf diesem Index steht. Es gab vor ein paar Jahren eine Gesetzesinitiative, die sollte den Abfall vom islamischen Glauben unter die Todesstrafe stellen. Das ist ganz schnell durchs Parlament durchgewunken worden. Alle waren, oder fast alle waren dafür. Natürlich gab das auch international einige Reaktionen. Und insofern hängt das noch so ein bisschen am Wächterrad. Ich habe jetzt in den letzten Monaten auch gar nichts mehr davon gehört, muss ich sagen. Aber es zeigt etwas über die Situation, die gerade ehemalige Muslime im Islam vorfinden, oder im Iran in dem Fall. Auch wenn das nicht nur im Iran so zutrifft. Und gleichzeitig ist der Iran ein Land, wo eine enorme Anzahl, gerade von Muslimen, sich dem Christentum zuwendet und genau in diese Situation sich reinbegibt, wo man natürlicherweise sagen müsste, also Finger weg, das wird gefährlich, auch wenn dieses Gesetz noch nicht verabschiedet ist, aber man kennt ja die Folgen. So, und im Iran gibt es also eine riesige Untergrundkirche, ehemalige Muslime, die sich nicht so schön wie wir morgens in einer großen Kirche treffen können, draußen anschreiben und vielleicht noch hoffen, dass möglichst viele das lesen und dazukommen, sondern die treffen sich in ihren Häusern und hoffen eher, dass das unentdeckt bleibt. Aber es bleibt eben nicht immer unentdeckt. Und die Geheimpolizei im Iran ist sehr darauf aus, solche Geheimtreffen auszuheben. Und dann kommt es immer wieder zu Situationen wie der folgenden. Die Leute sind versammelt, so in Hauskreisform, eben Untergrundgemeinde. Plötzlich fliegt die Tür auf, einige Beamten der Geheimpolizei stürmen rein und prügeln vielleicht drauf los, schnappen sich so viel sie mitnehmen können und schieben die in die Autos, die draußen schon warten, und sausen mit denen aufs Revier. Nun gibt es einige, die sind vielleicht gerade, haben es noch geschafft, aus dem Fenster oder sonst wie sich dem Zugriff zu entziehen, oder die haben einfach nicht alle mitgenommen, je nachdem, wie groß die Gruppe nun war. Aber jetzt sind die einen auf dem Weg zum Revier und die anderen sind zurückgeblieben. Und man weiß ganz genau, was auf die jetzt wartet. Die Verhöre sind da nicht zimperlich. Man weiß nicht, wie denen mitgespielt wird. Man weiß nicht, wie lange sie dann anschließend im Gefängnis bleiben werden oder wie das weitergeht. Man weiß nur, alles ist möglich im Iran. Schön ist es nicht. Und wenn man sich das so vorstellt, dann muss natürlich keiner hergehen und sagen, so, zu denen, die nun zurückgeblieben sind, passt mal auf, das ist Verfolgung, ihr müsst jetzt Folgendes machen. sondern für die ist es das Natürlichste von der Welt, dass die auf die Knie gehen werden und Gott anflehen werden, dass er ihren Geschwistern beisteht und sie möglichst bald wieder in Freiheit sind. Sie werden sich Gedanken machen, wie können wir denen jetzt helfen? Da gibt es vielleicht Leute, die brauchen Medikamente, um die kümmert sich kein Gefängniswärter, das ist klar. Nun kann man aber als Christ wohl auch schlecht hingehen und sagen, hier, ich habe noch was für meinen Kollegen, ich bin auch einer von denen, da muss man sich schon ein bisschen was einfallen lassen. Da gibt es vielleicht irgendwelche Nachbarn, die Verwandte haben, die da im Gefängnis arbeiten. Man muss vielleicht ein bisschen Geld springen lassen, aber das spielt alles sicherlich keine Rolle, weil alles, was diese Zurückgebliebenen bewegen wird, ist natürlich jetzt die Frage, wie geht es meinen Geschwistern, wie kann ich denen helfen? Und wenn man sich so eine Situation vor Augen stellt, dann ist das alles sehr nachvollziehbar und plausibel. Aber für uns, die wir hier in Goslar sitzen, und heute Morgen vielleicht an Christen im Iran oder in Nigeria oder in Nordkorea denken, ist das doch sehr weit weg. Und trotzdem gilt, was beim vorletzten Open Doors Tag, den wir einmal im Jahr haben und wo wir immer Sprecher aus der verfolgten Kirche einladen, sagte ein Palästinenser, oder ja, meine, er war Palästinenser, Araber, ein Christ aus der verfolgten Kirche also, der sagte, ihr müsst nicht meinen, Jesus hätte zwei Gemeinden, so eine in der Verfolgung und die andere im Urlaub. Sondern Jesus hat nur eine Gemeinde. Und er sagte, wenn wir verfolgt werden, dann werdet ihr verfolgt. Denn wir sind die Gemeinde Jesu. Wie gesagt, im Iran ist das keine Frage. Eben saß man noch zusammen, man hat sich vor Augen. Wir haben sie nicht so unbedingt vor Augen. Aber trotzdem gilt das für uns. Und ich glaube, das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, was das dann auch heißt, wenn ein leidet, leiden die anderen mit. Das ist eigentlich das Natürlichste von der Welt, sofern man voneinander weiß. Und noch ein drittes möchte ich hier aus dem Text entnehmen, nämlich die Erinnerung oder die Entdeckung, was Gott alles möglich macht für diejenigen, die an ihm festhalten in solchen Umständen. Das ist einfach ein ganz kurzer Satz, den man schnell überliest, wie so vieles, was einem irgendwie vertraut ist in der Bibel. Als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen. Wenn man sowas liest, dann lässt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten zu. Entweder da stimmte nicht mehr alles bei den Geschwistern oder Gott hat hier übernatürlich eingegriffen. Ich meine, gerade wenn wir als Menschen, die seit Jahrzehnten in einem Rechtsstaat leben, uns vorstellen, uns würde etwas weggenommen, jetzt nicht eine Kleinigkeit, sondern irgendwas Substanzielles. Für uns ist es das Normalste von der Welt, dass wir wissen, es gibt Institutionen in unserem Land, die sind zuständig, an die wendet man sich, wenn man bestohlen worden ist zum Beispiel oder wenn einem irgendwie Unrecht getan worden ist. Das geht ja schon im Straßenverkehr los. Ja, ganz ausgeprägtes Rechtsbewusstsein haben wir, weil wir unser Recht kennen und natürlich auch wissen, was fällig ist und wäre, wenn der andere uns dann Unrecht tut. Ja, also ich nehme das den Straßenverkehr als Beispiel, weil ich mich da immer selbst entdecke, bin ja viel unterwegs. Immer wieder merke, wie ausgeprägt so dieser Gerechtigkeitssinn doch ist, gerade wenn es um mich geht. Aber in anderen Ländern ist es das Normalste von der Welt, dass die Christen ihren Besitz verlieren und dass es niemanden gibt, an den sie sich wenden können. Ja, wenn es die Polizisten selber sind, wenn man selber sich irgendwie versucht, sein Recht zu erkämpfen und dann merkt, diejenigen, bei denen ich mir erhofft hatte, Recht zu bekommen, das sind die Letzten, an die ich mich hier wenden kann. Dann ist nur noch die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Nicht mehr, wie bekomme ich mein Recht, sondern wie komme ich jetzt klar, wie lebe ich weiter? Und dann zu erleben, so deutlich, dass das Gott es möglich macht, dass jemand das nicht nur irgendwie erträgt und irgendwie darüber hinwegkommt, sondern, so wie wir es hier lesen, dass man das mit Freude erduldet. Also das ist wirklich ein bisschen zu viel verlangt für normal denkenden Menschen, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und das ist einfach ein kleiner Einblick in das, was eben Gott dann macht und tut bei Menschen, die in solche massivsten Ungerechtigkeiten reinrutschen und dann sich an ihn klammern in ihrer Not, aber dann eben auch erleben, wie Gott nicht immer äußerlich das tut, was wir uns wünschen, auch das geschieht, aber manchmal einfach diese innere, diesen Frieden schenkt oder sogar Freude schenkt, selbst in solchen Umständen. Ich meine, wenn Jesus sagt, wenn sie euch um meines Namens willen lästern, euch verfolgen, dann jubelt und hüpft. Ja, auch so eine Aufforderung aus den Seligpreisungen fällt in dieselbe Kategorie. Völlig unlogisch, völlig unmenschlich, aber es gibt Menschen, die haben genau das erlebt. Und wir wollen einfach mal reingucken in ein Land heute Morgen. Ich habe einfach so einen Schwerpunkt gesetzt, auch aus aktuellem Anlass, Ägypten. Ein Land, in dem in den letzten 2-3 Jahren enorm viel passiert ist. Ich war 2011 da mit einer Gruppe von Kollegen. Wir fahren einmal im Jahr in eines dieser Länder und besuchen dort Christen. Und ich möchte einfach ein paar Einblicke heute Morgen weitergeben in die Lage der Christen dort im Land. Zusammengesetzt aus verschiedenen Zeiten innerhalb dieser letzten 2 Jahre. Aber schauen wir einfach erstmal rein und lassen ein paar von Ihnen zu Wort kommen.
In Ägypten ist man entweder Christ oder Muslim.
Wenn ich ohne Schleier bin, denken die Leute, ich bin eine Christin. Mit Schleier bin ich für die Leute eine Muslima.
Das steht sogar im Pass. Christ oder Muslim.
Christen erleben eine Menge Verfolgung und Diskriminierung in diesem Land. Angefangen bei normalen Dingen wie Ärger an den Schulen bis hin zum Tod.
Ägypten. Das Land der Pharaonen und Pyramiden ist heute ein islamisches Land. Ursprünglich gab es hier schon sehr früh christliche Gemeinden, aber mit dem Aufkommen des Islam verschwanden mehr und mehr Kirchen. Heute sind die Mehrzahl der Ägypter Muslime. Dennoch gibt es in Ägypten die größte Anzahl von Christen im Nahen Osten. Viele von ihnen sind Jugendliche. Als Christen haben sie in ihrem Alltag mit Diskriminierung und Verfolgung zu kämpfen.
Ich habe eine Menge Benachteiligung in der Schule erfahren. Ich wurde ausgegrenzt, einfach weil ich Christ bin. Nicht, weil ich eine andere Meinung habe oder sie gehasst hätte. Ich habe ihnen immer Liebe entgegengebracht.
Wenn ich Papiere brauche oder einen Ausweis, behandelt man mich anders, weil ich keinen Schleier trage. In ihren Augen bin ich nicht vernünftig angezogen. Wenn es bei Muslimen 1 Stunde dauert, dauert es für mich 3 Stunden. Sie verlangsamen die Dinge absichtlich. Sie wollen mich einfach nicht in ihrer Behörde haben.
Nur zu hören, wie die Leute in der U-Bahn, im Bus oder im Taxi über Christen reden, sorgt dafür, dass man sich wie ein Fremder im eigenen Land fühlt. Vor allem, wenn sie Dinge sagen, die absolut nicht wahr sind.
Es ist nicht fair, aber wir haben gelernt, damit klarzukommen. So läuft das halt. Wir sind Christen, wir sind Menschen zweiter Klasse.
Kurze Einblicke in den Alltag der Christen in Ägypten. Nichts Dramatisches. Es gibt genügend Dramatisches, auch da möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen, aber das sind manchmal eigentlich die wesentlichen Dinge, die so fortwährend den Alltag bestimmen, die einem ein ganz klares Bild vorhalten, das bist du, du bist ein Mensch zweiter Klasse. Ja, so ist das eben. Nicht fair, aber man muss damit leben. Wenn man sich Ägypten anguckt, dieses Land am Nil, hier ein paar Zahlen, ich möchte jetzt nicht auf alle eingehen. Entscheidend ist, denke ich, oder ein wichtiger Aspekt ist der, dass dort die größte Anzahl von Christen im Nahen Osten sind von all den Ländern, die es dort gibt. Etwa 12%, die meisten davon koptisch-orthodoxen Glaubens. Ägypten hat auch ein paar andere Besonderheiten, natürlich die strategische Lage dort am Suezkanal, unmittelbare Nachbarschaft zu Israel, die Al-Azhar-Universität und Moschee in Kairo, größte und wichtigste Bildungseinrichtung der Muslime weltweit, zumindest der sunnitischen Muslime. Also Ägypten ist schon ein besonderes Land und das sieht übrigens auch die Bibel so. Dann findet man Wandschmücke dort, in denen dieser Bibelvers wiedergegeben wird. Blessed be Egypt, also auf Deutsch, gesegnet sei Ägypten, mein Volk. Ich weiß nicht, ob das jedem so vor Augen ist, dass Gott zu Ägypten sagt, mein Volk. Das steht ja jetzt nicht in Konkurrenz zu Israel, auch das wird, wenn man den ganzen Vers liest, schon deutlich. Und trotzdem, offensichtlich hat Ägypten einen besonderen Platz in Gottes Plänen. Das lässt sich auch an verschiedenen anderen Dingen ablesen, sei es, dass Israel ja eigentlich in Ägypten entstanden ist als Volk, oder sei es, dass das Erste, was Jesus auf dieser Erde gemacht hat, war, dass er fliehen musste, und zwar wohin? Nach Ägypten, entsprechend den alttestamentlichen Vorhersagen. Also man kann auf jeden Fall festhalten, Ägypten ist ein besonderes Land. Als wir im März 2011 dorthin kamen, haben wir die Spuren der damals noch ganz frischen Revolution, arabischer Frühling, noch gesehen, aber die Lage war eigentlich recht ruhig. Was uns noch mehr beeindruckt hat, das war dann eben zum Beispiel diese Gemeinde unten links. Das ist wahrscheinlich die größte im Nahen Osten, die Kasr al-Dobara direkt am Tahrirplatz, diesem zentralen Platz in Kairo, wo bis heute immer wieder wesentliche Demonstrationen stattfinden. Und das ist natürlich eine sehr große Gemeinde. Jeden Sonntag kommen dort etwa 7000 Menschen zusammen, nicht alle auf einmal. Die haben mehrere Gottesdienste. Aber wenn man sich das Bild anschaut und dann weiß, dass das kein Gottesdienst ist, dann ahnt man schon so ein bisschen, was diese Kirche so besonders macht. Das ist nämlich ein Gebetsabend. Einer, wie er dort, wie sie uns gesagt haben, seit 10 Jahren jeden Montag stattfindet, beten sie für ihr Land. Und das ist keine aussterbende Veranstaltung, wie das ja hier so manchmal bei Gebetsstunden so ist. Naja, da gehen eben noch die Alten hin, die das gewohnt sind. Und wenn die nicht mehr da sind, dann gibt's auch keine Gebetsstunde mehr. Völlig anders dort. Da ist wirklich Leben in der Bude. Da sind viele junge Menschen und die beten mit großer Hingabe, mit großer Intensität für ihr Land. Und dann ahnt man, was dieser Gemeinde ihre Kraft verleiht. Denn man darf nicht vergessen, dass der bis 2011 amtierende Präsident Mubarak nun alles andere als ein Christenfreund war. Und dass er zum Beispiel, so ist es auch bis heute, Gesetze erlassen hat, wenn jemand eine Kirche bauen oder auch nur renovieren wollte, dann braucht er eine Erlaubnis des Präsidenten. Das zeigt einem schon so ein bisschen die Verhältnisse, unter denen die Christen dort auch gelebt haben, ganz abgesehen von den alltäglichen Dingen, die ihnen so in der Kultur dort entgegenschlagen. Wir haben ja schon einiges davon gehört. Aber das ist also eine sehr beeindruckende Gemeinde gewesen, natürlich nicht die typische ägyptische Gemeinde, aber doch wiederum ein Zeichen davon, was bei Gott möglich ist, auch unter solchen Umständen. Und die Menschen dort kommen ja schließlich aus ihrem Alltag. Und wie wir es eben gehört haben, spätestens in der Schule ist dem letzten Christen klar, wo er steht in dieser Gesellschaft. Wir haben uns das erzählen lassen, wenn man dann dahin kommt, der erstmal verprügelt wird, ausgegrenzt wird, wenn man sich bei Prüfungen doppelt und dreifach so viel anstrengen muss wie der muslimische Nachbar, um dieselbe Zensur zu bekommen. Oder wenn einem dann, auch das haben wir gehört, in der mündlichen Prüfung, ein bisschen weiter fortgeschritten in der Ausbildung, der Prüfer gleich zum Einstieg sagt, naja, du bist ja Christ, du wirst durchfallen, kannst kommen, so oft du willst. Dann ahnt man, was das auch für die beruflichen Möglichkeiten der Christen dort bedeutet. Trotzdem haben wir unter anderem einen jungen Anwalt getroffen. Und er nahm auf etwas Bezug, oder nicht direkt, aber das, was er sagte, passte dazu, was uns eine Mutter sagte, die so diesen Satz aussprach, christliche Kinder, das sind die, die immer an der Wand lang gehen. Und da steckt schon viel drin. Das, glaube ich, beschreibt sehr anschaulich die Situation dieser Kleinen. Und auch einer unserer Mitarbeiter dort sagte, das Schwierigste für uns ist nicht, als Christen überhaupt hier zu leben. Man arrangiert sich, man kommt zurecht mit den Gegebenheiten. Aber er sagt, unsere Kinder, das ist für uns die größte Herausforderung. Die müssen in der Schule quasi ihren Mann stehen, ihre Frau stehen. Die müssen sich überlegen, warum sind wir überhaupt Christen? Ist es das überhaupt wert? Warum sagen meine Eltern was ganz anderes als meine Lehrer oder der Großteil meiner Klasse? Und die müssen ihren Stand finden. Und dann denke ich an diesen jungen Anwalt, der war vielleicht Mitte 30, und ich musste an Daniel in der Bibel denken. Er hatte großen Einfluss bis hin zum ehemaligen Parlamentspräsidenten, mit dem er in engem Kontakt stand. Und das für ihn als Christ, das war schon für mich ein kleines Wunder. Aber auch das war wieder jemand, der, glaube ich, an Jesus festgehalten hat und dem Gott einfach Türen geöffnet hat. Und übrigens, der Name Open Doors ist auch so entstanden, dass wir der Überzeugung sind, für das Evangelium gibt es keine verschlossenen Türen. Ja, und es gibt dann eben immer wieder auch Situationen und Menschen, denen Gott Türen öffnet, und dann sind die da. Und dieser junge Anwalt sagte einen Satz kurz nach der Revolution, sagte, jetzt brauchen wir Christen eigentlich alle erstmal Psychotherapie. Und wenn man dann sowas hier im Hinterkopf hat, dann ahnt man, was er damit meint. Aber die Situation entwickelte sich ja eigentlich erstmal sehr positiv. Wenn man zurückblickt, nach dem Sturz des Präsidenten Mubarak herrscht eine enorme Aufbruchsstimmung im Land. Es war ja so die Zeit, auch als wir da waren, hat mich erinnert an Deutschland 1989. Ihr seid ja hier gar nicht so weit weg von der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Ich weiß noch, was für eine euphorische Stimmung damals herrschte. Zumindest bei denen, die das sehr bewusst wahrnahmen und die sehr bewusst auch vorher wahrgenommen hatten, was diese Trennung des Landes bedeutet hat. Das war eigentlich undenkbar gewesen. Und ganz ähnlich hier in Ägypten, dass dieser allmächtige Herrscher Mubarak einfach so gestürzt wird, mit vergleichsweise wenigen Opfern immerhin, das war undenkbar, hätte sich niemand vorstellen können. Und dementsprechend groß die Euphorie, auch unter den Christen, die erlebt hatten, wie sie plötzlich es sich erlauben konnten, rauszugehen, wie sie natürlich mitdemonstriert haben, wie sie festgestellt haben, wie viel Gemeinsamkeiten da dann auch waren mit den liberal gesonnenen Muslimen, die auch sich nach einem freiheitlichen Staat sehnten. Ganz tolle Sachen gab es in der Zeit. Und dann mussten sie aber feststellen, es werden immer noch Kirchen verbrannt. Es gibt immer noch Übergriffe gegen Christen, gegen christliche Läden. Es werden immer noch christliche junge Mädchen entführt und zu irgendwelchen Ehen gezwungen. Auch das ist ein großes Thema, wovon man sehr wenig hört. Etwas, was die Christen permanent betrifft. Und die Christen haben gesagt, jetzt werden doch die Karten neu gemischt. Jetzt werden wir hoffentlich eine demokratische Regierung und eine Regierung, die die Menschenrechte achtet, bekommen. Also wollen wir sicherstellen, dass auch unsere Rechte als Christen geachtet werden. Und sie haben sich rausgewagt auf die Straße, wie sie das ja jetzt schon kannten, haben demonstriert, haben gesagt, wir wollen als Christen nicht mehr Bürger zweiter Klasse sein, sondern wollen eben geschützt werden durch das Gesetz. Man soll nicht einfach eine Kirche anzünden können, in der sicheren Gewissheit passiert sowieso nichts, war ja nur eine Kirche. Aber leider ist diese Demonstration aus dem Ruder gelaufen, nicht von Seiten der Christen. Irgendwelche Leute von außen schmissen dann Steine. Man weiß ja dann auch nicht mehr, im Nachhinein nicht mehr ganz genau, wie sich die Dinge entwickelt haben. Das Militär war noch auf den Straßen damals. Die haben ihre Panzer aufgefahren, haben irgendwann angefangen, mit scharfer Munition in die Menge zu schießen. Man kann sich das, wenn man das unbedingt möchte, auch im Internet noch angucken, auf YouTube, wie Panzer reinfahren und Menschen überrollen. Und am Ende dieser eigentlich friedlichen Demonstration waren knapp 30 Christen ums Leben gekommen, viele hundert verletzt. Und das war für den Letzten, muss man sagen, eigentlich eine klare Ansage. Für die Christen hat sich in diesem Land nicht so viel geändert, wie sie sich gewünscht hätten. Und dann ist natürlich die Frage, wie reagiert man auf sowas? Es gibt ja durchaus hochgebildete Menschen, gerade unter den koptischen Christen in Ägypten, Ärzte, Rechtsanwälte und so weiter. Viele, die es möglich machen konnten, sind aus dem Land ausgewandert und gesagt, das, zumindest um meiner Kinder willen, das ist nicht mehr unser Land. Andere haben gesagt, wenn das der Preis ist fürs Christsein, jetzt auch weiterhin, dann gehen wir halt nicht mehr zur Kirche. Oder konvertieren, werden Muslime. Kann man so viel Stress mit ersparen. Aber viele, viele der Christen in Ägypten haben sich zusammengefunden. Genau einen Monat nach dieser Demonstration haben 70.000 Menschen in einer halboffenen Kirche in Kairo eine Gebetsnacht veranstaltet. Was für eine Reaktion auf so ein dramatisches Ende, blutiges Ende einer Demonstration. Was für eine Reaktion, einfach all den Frust, all die Verzweiflung, die Wut, den Ärger, all das, was einfach da ist, wenn man sowas erlebt hat oder auch nur Verwandte hat, die das miterlebt haben, vielleicht Opfer in der Familie zu beklagen hat, Freunde verloren hat. Was für eine Reaktion, dann einfach zu beten und die ganze Nacht lang von morgens oder von abends 8 bis morgens 8 einfach sich zu Gott hinauszurichten und von ihm Trost und Heilung auch zu empfangen. Und es kamen ja dann Wahlen. Präsident Morsi ist inzwischen auch schon Geschichte, hat als Muslimbruder ganz demokratisch ist zur Macht gekommen. Da gibt es noch einiges mehr zu sagen, aber Tatsache ist, es gab ja Wahlen, aber nicht so, dass die Christen oder andere, die jetzt Interesse an Menschenrechten gehabt hätten, am Ende wirklich zufrieden hätten sein können. Über 2/3 des Parlaments waren von radikalen Muslimen besetzt, mit den entsprechenden Folgen auch. Ein Jahr lang haben wir das miterleben dürfen und nicht nur die Christen haben darunter gelitten. Aber während dieser Zeit sind die Christen tatsächlich noch enger zusammengerückt. Während dieser Zeit gab es wieder Veranstaltungen, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, auch wenn auch da wieder deutlich wurde, was jetzt unter der neuen Herrschaft das für die Christen bedeutet. Es gab Anfang des Jahres die Gründung des Rates ägyptischer Christen, ein Zusammenschluss der großen Konfessionen. Und das war nicht nur eine Sache am grünen Tisch, sondern hier sind Bilder von einer großen Veranstaltung, die im Internet von Hunderttausenden verfolgt wurde, wo Leiter dieser großen Konfessionen sich gegenseitig die Füße gewaschen haben, sich gegenseitig um Vergebung gebeten und Vergebung zugesprochen haben. Eine großartige Entwicklung eigentlich, muss man sagen. Und wenn man das so nebeneinander sieht, einerseits eine dunkle Wolke nach der anderen zieht auf, neue Verfassung, da will ich jetzt nicht viel zu sagen, aber andererseits, der Leib Jesu lebt. Manche gehen ins Ausland, andere halten noch mehr an Jesus fest, rücken zusammen. Und dann gab es diesen Tag im August jetzt oder Ende Ende Juni, muss ich direkt überlegen, ich glaube Anfang Juli, wurde Präsident Morsi vom Militär entmachtet. Über 30 Millionen Unterschriften, will ich nur noch einstreuen, haben Menschen abgegeben, Ägypter abgegeben gegen ihren Präsidenten. Also auch das relativiert diese Aussage, die man ja immer wieder zu hören bekam. Es ist ein Putsch gewesen. Die überwältigende Mehrheit der Ägypter war nicht zufrieden mit ihrem Präsidenten, haben gesehen, in welche Richtung das Ganze geht. Und dann wurde Morsi abgesetzt. Es kam eine Gegenreaktion von der Muslimbruderschaft. Und wer hat's abgekriegt? Vereinzelt Polizeistationen, Militär wohl noch am wenigsten, aber die Christen. Die haben es in besonderer Weise abgekriegt. Auch da regional unterschiedlich, aber gerade in der Provinz Minya, bis in Richtung Oberägypten, wo die Gemeinden sowieso kleiner sind und die Regierungsmacht nicht so spürbar, dort sind reihenweise Christen aufgegangen. Es gab wieder dramatische Auseinandersetzungen, auch in Kairo auf den Straßen. Und ich möchte einfach ein paar Bilder zeigen, gerade aus dieser Provinz Minya. Große koptische Kirche. Und die haben ihre Gottesdienste einfach weitergefeiert, im Keller. Rußgeschwärzte Wände. Man hat sicherlich ein paar Sachen runtergetragen. Aber dort wird weiter Gottesdienst gefeiert. Unter denen sind einige, die ihre Läden verloren haben. Die ihren ganzen Besitz verloren haben. Habseligkeiten, die sich mühsam angespart haben. Und ich möchte einfach mal ein Zitat vorlesen von einem Mann aus Kairo. Der lebt in einer eher muslimischen Nachbarschaft, ist selbst Christ und beschreibt am Telefon jemand anders gegenüber, wie das für ihn war, an einem dieser besonders aufgebrachten Tage nach Hause zu kommen, in sein Stadtviertel, wo die Straßen voll waren mit einer wütenden Menge nach dem Sturz ihres Präsidenten. Und er selber sah einfach, wie sie das große Chaos verbreiteten und eigentlich jenseits aller Vernunft dort ihrer Wut freien Lauf ließen. Und er sagte, ich habe mich angestrengt, sie zu hassen. Das sind immerhin die Leute, die mein ganzes Land niederbrennen, völlig unwissend und jenseits aller Vernunft. Aber irgendwie, ich übersetze das, deswegen stockt so ein bisschen, irgendwie stellte ich fest, dass ich von einer göttlichen Macht bewegt wurde. Und so ging ich einfach an einen Laden, ebenfalls von einem Muslimbruder, kaufte ihm einige Kisten mit Wasser ab, nur um diese Wasserflaschen dann draußen an die wütenden Menge Menschen zu verteilen. Immerhin sind das diejenigen, Moment, eine Frau nach der anderen, ich habe ihnen die Wasserflaschen umsonst weitergegeben, denn das sind doch die Menschen, die die Liebe Jesu brauchen. Auch das wieder eine Reaktion, wo man sagen muss, wie ist sowas möglich? Wie kann man sowas machen? Und wenn er so schreibt, ich versuchte sie zu hassen, was ja das Naheliegendste von der Welt eigentlich wäre. Gerade wenn man dann solche Dinge sieht und im Hinterkopf hat und weiß, was alles im Land gerade abläuft. Aber dann zu sehen, Gott ist hier am Werk, sogar in mir selbst und bewegt mich dazu, dass ich sie eben nicht hasse, sondern, wenn man so will, meine Feinde liebe. Ganz tatkräftig. Es gibt viele wunderschöne Beispiele, wo Christen ganz praktisch Muslimen geholfen haben, ihnen die Liebe Jesu gezeigt haben. Nicht das gut geheißen haben, was sie da gerade machen, aber ihnen einfach die Liebe Jesu weitergegeben haben. Und Tatsache ist, das Leben geht weiter. Hier eine Hochzeit über den Nil, kleine Hochzeitsgesellschaft. Und das ist das letzte Bild von unserer Reise gewesen. Damals, wie gesagt, jetzt wir springen so ein bisschen noch während dieser Euphoriestimmung. Wir haben uns nach dem Gottesdienst mit jungen Leuten zusammengesetzt, haben sie einfach mal gefragt, was sie so denken, was sie vorhaben, was ihre Zukunftspläne sind, natürlich auch gerade angesichts der aktuellen Entwicklungen. Und die hatten so ihre völlig normalen Pläne. Die hätten genauso hier nach Deutschland reingepasst, von der Art und Weise, wie sie so auftraten und dachten und ihre Zukunft planten. Aber eins haben sie uns damals schon mitgegeben. Bitte hört nicht auf, für uns zu beten. Bitte hört nicht auf, für uns zu beten, denn schon damals war nicht ganz klar, wie es jetzt weitergehen würde. Und das ist eigentlich das, womit ich auch enden möchte. Ich möchte gleich nochmal eine junge Frau zu Wort kommen lassen, Aber ich glaube, wenn es eins gibt, was wir für sie tun können, dann ist es für sie zu beten, dass Gott weiterhin so eingreift. Und ich möchte nachher noch ein paar Anliegen nennen, aber jetzt möchte ich noch einmal eine junge Frau zu Wort kommen lassen, die das eigentlich schöner ausdrückt, als ich das machen könnte und bei der unheimlich viel rüberkommt. Eine junge Frau direkt aus Ägypten.
Viele Christen haben in der Vergangenheit Ägypten verlassen und sind in den Westen ausgewandert. Für diejenigen aber, die ihre Aufgabe darin sehen, als Christen in ihrem muslimischen Umfeld zu leben, ist es eine große Herausforderung, ihren Glauben weiterzugeben.
Wenn unsere Generation nicht anfängt zu beten, wer dann? Die Kirche in Ägypten muss aufstehen, denn Ägypten ist der Schlüssel zum Mittleren Osten und zur arabischen Welt. Unsere Generation hat die Revolution angestoßen und Ägypten verändert. Wir müssen laut beten und unsere Wünsche aussprechen. Wir sehen die Zukunft. Wir wissen, was Gott hier tun will. Und wir müssen mutig sein, auch dafür zu beten. Und es in den Straßen sagen zu jedem, den wir treffen.
Das war kein Bild der Hoffnungslosigkeit, oder?
Viele.
Und ich möchte euch einladen, dass wir uns jetzt noch eine Zeit nehmen, genau das zu tun, zu beten. Für sie, im Grunde genommen mit ihnen. Denn ich glaube, auch das haben wir gesehen, ägyptische Christen sind betende Christen. Und an mancher Stelle können wir uns sicherlich noch eine Scheibe abschneiden. Lasst uns das tun. Ich habe hier einfach ein paar Anliegen aufgeschrieben. Im Moment, die Situation ist wieder unruhig. Gerade heute soll eine große Demonstration der Muslimbrüder stattfinden. Lasst uns um Schutz beten. Nicht nur für die Christen, aber auch für sie und gerade für sie. Lasst uns um Frieden beten. Zwischen den Parteien. Auf der einen Seite ist das Militär da und viele aus der Bevölkerung, auch Muslime, unterstützen das Militär. Aber das ist eine unheimliche Verhärtung der Fronten. Und da eine Lösung, eine zukunftsträchtige Lösung zu finden, ich glaube, auch das ist ein wichtiges Anliegen. Auch für ehemalige Muslime. Ich habe aus dem Iran manches erzählt, könnte viele Geschichten auch aus Ägypten erzählen, gerade auch von Gottes übernatürlichen Eingreifen, wie er Menschen begegnet, in Träumen, Visionen, ist eine ganze Geschichte für sich. Gibt es ein schönes Buch da hinten auf dem Büchertisch, aber lasst uns beten, gerade auch für diese ehemaligen Muslime, denn die sind ähnlich gefährdet, wie ich das vom Iran geschildert habe. Lasst uns beten, weiterhin um Mut für die Christen, dass sie sich nicht zurückziehen, dass sie nicht irgendwann aufgeben und resignieren, sondern so wie es bis jetzt auch der Fall war, immer wieder sich zeigen und einfach mit der Liebe Gottes ihren Beitrag leisten. Und lass uns beten, dass Gott weiter wirkt, auch für die Feinde. Wir haben dieses Vorbild eigentlich. Ja, das ist an so vieler Stelle so greifbar für mich, wie vorbildlich gerade in solchen Ländern Christen dem Hass, der ihnen da entgegenkommt, unter anderem gerade auch von Muslimen begegnet. Lass uns beten, dass Gott selber den Muslimen begegnet und viele zum Glauben an Jesus finden. Viel zu beten. Ich weiß nicht, wie ihr es gewohnt seid, als große Gruppe in kleinen Gruppen. Du weißt es auch nicht, ne? Ja. Machen wir es als große Gruppe. Okay. Ich lade euch ein, dass wir dazu aufstehen. Und wer mag, kann laut beten. Wem es lieber ist, der kann zuhören oder leise beten, da soll jeder ganz frei sein. Aber lasst uns beten und ich schließe es dann gleich ab.